Willkommen bei den Heizungstunern, dem Podcast für Heizungsbauer, Installateure und alle, die sich für Wärmetechnik interessieren. In dieser Show tauchen wir tief in die Welt der Heizungsanlagen ein, sei es der hydraulische Abgleich, hygienische Trinkwasserbereitungen, Fernwärme, Fußbodenheizung oder Smart-Home-Lösungen.
Wärme trifft Wissen.
Ich bin Tobias.
Und ich der Florian.
Und zusammen sind wir die
Heizungstuner.
Hallo Tobias.
Servus Florian.
Grüß dich. Du, ich sag's dir, die letzten Wochen, die waren hart für mich als Heizungstuner.
Was war da der Grund? Hast du so viele Vorträge halten müssen oder warst du die ganze Zeit beschäftigt, deinen neuen Firmenwagen zu bestellen?
Weder noch. Es war einfach die Situation, mein Auto hat die letzten Wochen ausgesehen wie ein Erlkönig, muss ich dir sagen, weil Blütenstaub, dann Wasserknappheit, kein Handwaschen zu Hause möglich. Also das war wirklich fordernd für mich. Ich glaube, du kannst dir es vorstellen.
Das kann ich mir, wenn ich mich versuche, in deine Lage reinzuversetzen, sehr gut vorstellen. Aber wie du weißt, fahre ich ja immer durch eine tolle Waschanlage hier bei uns, wo es die Möglichkeit gibt, danach auch Innenreinigung zu machen, entweder machen zu lassen oder selber zu machen. Und das hilft mir dann immer, meinen Erlkönig-Look auf die Seite zu schieben. Wobei ich glaube, bei dir ist es durchaus schlimmer. Du hast wahrscheinlich auch jede Menge Fliegen bei dir vorne an der Stoßstange, oder?
Na klar, ja, das hat aber überhaupt, glaube ich, jetzt so überhaupt nichts mit der Fahrweise zu tun, mit den Fliegen. Das ist einfach, die fliegen da mehr, da wo ich fahre irgendwie, keine Ahnung.
Die kommen dir bei dir halt einfach nur wahnsinnig schnell entgegen, ne? Das wird der Grund sein.
Wie hat der große Walter Röhrl gesagt, die richtig guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben.
da hat er auch ein Stück weit recht. Wobei er, glaube ich, auch derjenige war, der auf irgendeiner Rallye mal einen Journalisten mitgenommen hat und da ging es durch irgendwelche Dörfer bei irgendeiner Bergrallye und dann sind die auch in so ganz kleine Dörfer rein und da waren so ganz schmale Eingangstore, so historische Sandsteintore oder irgendwie sowas. Und dann ist der natürlich da durchgefahren wie der Berserker mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und als sie zu Ende waren, ist dieser Journalist ausgestiegen und hat ihn rauf und runter geheißen, was er denn für ein Fahrer ist. Und der Walter Röhrl dann in völliger Entspannung, ja gut, du, wo ich mit 30 durchpasse, passe ich mit 200 auch durch. Also auch da hat er recht.
In totaler Ruhe wahrscheinlich, wie man ihn kennt.
Das stimmt wohl, das stimmt. Alter. Ja. Aber du Florian, wir dürfen eins nicht vergessen heute.
Ja?
Ja, wir haben wieder einen Gast dabei.
Wir haben einen Gast. Das ist richtig. Einen sehr bekannten Gast. Dabei.
Ja. Der Malte war vor wenigen Tagen bei uns auf der Fernwärmekonferenz. Ein sehr geschätzter Kollege, der ganz, ganz tief drinsteckt in dem Bereich der Fernwärme. Und auf der Fernwärmekonferenz. Malte, erstmal herzlich willkommen.
Servus auch von mir.
Ja, moin Tobias und Florian. Schön, dass ich heute dabei bin.
Und auf der Fernwärmekonferenz hast du vielen hundert Leuten berichten dürfen über fachliche Themen. Und da haben wir gedacht, das ist genau der richtige Punkt, um dich mal mit einzuladen, um mit dir über Punkte zu sprechen, die eben ganz stark mit Fernwärme zu tun haben.
Ja, da freue ich mich und habe jetzt auch die Zeit schon vor der Fernkonferenz genutzt und habe mal den einen oder anderen schönen Podcast von euch angehört. Ich habe ja gesehen, Fernwärme war durchaus schon ein Thema bei euch und ja, fühle mich geehrt, dass ich heute auch Teil dieses tollen Podcasts sein werde.
Ja, das ist schön, wenn man sich geehrt fühlt, dabei zu sein.
Das hören wir gerne, wenn du schon reingeschnuppert hast, bei uns reingehört hast. Wir haben ja einige prominente Zuhörer auch innerhalb von Danfoss, wo wir sehr stolz drauf sein. Da dürfen wir vielleicht auch unsere Chefin grüßen, die liebe Angela, die auch monatlich reinhört bei uns. Ja. Danke, dass du immer wieder zuhörst. Und ja, der Malte wird uns heute über die Fernwärme etwas sagen. Wir haben ja schon das ein oder andere gesprochen. Und heute wird es, glaube ich, hauptsächlich darum gehen, wieder einmal, die Niedertemperatur ist einfach das Thema. Wir schauen ja natürlich mit unseren Ventilen, mit unseren Systemen, dass wir so wenig Wasser wie möglich auf der Sekundärseite im Kreis bewegen, um das Wasser auch so gut wie möglich auszukühlen. Das haben wir auch schon in den letzten Folgen das ein oder andere Mal besprochen. Und ich glaube, bei dir ist es ja jetzt gegangen um Lösungen für niedrige Rücklauftemperaturen, speziell jetzt in Verbindung mit der Wärmepumpe. Und da sind wir schon wirklich gespannt, was du uns da heute für interessante Details dazu näher bringen wirst.
Ja, gerne doch. Es ist ja immer so, wir reden von effizienten Wärmenetzen, wir reden von effektiven Wärmeübergabestationen und ja, man erlebt es immer wieder, Kunden ja, melden sich bei einem und sagen, du, deine Wärmeübergabestation, die ist gar nicht so effektiv, wie sie immer bewerbt. Und ja, das ist, so einfach ist es nun mal nicht. Also die Wärmeübergabestation alleine wird es nicht schaffen, dass das Netz effizient ist. Es ist immer ein Zusammenspiel, auch von der Sekundärseite. Also wichtig ist immer der hydraulische Abgleich, den kennt ihr ja auch von euren Wohnungsstationen, von Heizkörperventilen. Und wenn das nicht passt, kann unsere Übergabestation entsprechend auch nicht effektiv laufen. Also die eine Aufgabe, den hydraulischen Abgleich des Fernwärmenetzes, ist Bestandteil der Kompaktübergabestation. Das macht unser Primärventil, aber auch der Abgleich auf der Heizungsanlage, der muss entsprechend funktionieren.
Den hydraulischen Abgleich von den, ich sag mal, Sekundärkreisen, von den Wohnungen oder Häusern, der ist ja unser täglich Brot. Das haben wir auch das ein oder andere Mal hier schon besprochen. Verstehe ich das dann richtig, dass so ein Fernwärmenetz auch hydraulisch abgeglichen wird durch die einzelnen Stationen, die dort eingesetzt werden?
Ganz genau. Und das ist auch den Versorgern recht wichtig. Also jede Station bekommt dann eine entsprechende Vertragswassermenge, eine entsprechende Leistung, die dann dem Haus zur Verfügung gestellt wird und das dann über das ganze Netz verteilt. Und somit stellen wir eben sicher, dass wir entsprechend Energie einsparen und das Wasser eben nur so durchs Netz transportiert wird, wie es wirklich sein muss.
Und wenn wir von niedriger Temperatur sprechen, dann gehen wir ja immer davon aus, dass es um niedrige Rücklauftemperaturen geht. In dem Fall bedeutet es aber auch, dass wir mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten?
Das ist auf jeden Fall jetzt der Trend in der Fernwärme. Also wir wollen immer mehr erneuerbare Energien in die Fernwärme bekommen. Da geht der Trend so ein bisschen weg von einer großen Heizzentrale mit hohen Temperaturen, zum Beispiel Kraft-Wärme-Kopplung, hin zu mehreren Zentralen, zum Beispiel dann Großwärmepumpen, Geothermie, Solarthermie, das sind alles Möglichkeiten, Abwärme möchten wir nutzen. Wenn wir mal über Windkraftanlagen einen Überschuss haben an Elektrizität, an Strom, dann versuchen wir auch damit Wärme zu produzieren und diese dann in das Fernwärmenetz zu integrieren. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Und wenn wir dann unsere Kompaktübergabestation konstruieren, dann ist es natürlich wichtig, dass das Primärventil richtig dimensioniert ist, dass die Wärmeübertragerfläche richtig gewählt ist, um eben entsprechend eine Auskühlung zu erzielen, wie der Florian schon gesagt hat. Aber ein wichtiger Punkt für mich ist auch immer, dass eine entsprechende Anwendungsfall auch getroffen wird. Das heißt, im Einfamilienhausbereich, da haben wir eine ganz tolle Lösung, das ist das Aqualux-2-System. Und das funktioniert im Grunde, Tobias, wie die Wohnungsstation, wie die EvoFlat. Wir haben ein Trinkwassererwärmung- und Durchflusssystem. Und dieses System hat schon von dem System bedingt sehr niedrige Rücklauftemperaturen. Ne? Das heißt, wenn wir meinetwegen mit 70 Grad im Fernwärmenetz beim Wärmeübertrager ankommen, dann haben wir auf der Sekundärseite direkt das Kaltwasser, was in den Wärmeübertrager fließt. Und dementsprechend erzielen wir sehr hohe Auskühlung der Rücklauftemperatur auf der Primärseite. Und mit unserem thermostatisch-hydraulischen Regler, dem PDC2+P-Regler, den wir einsetzen, schaffen wir es auch, dass nur im Zapffall dann eben auch die entsprechende Wärme zur Verfügung gestellt wird. Und sobald die Zapfung endet, schließt auch direkt das Ventil. Und wir haben keine Erhöhung der Rücklauftemperatur direkt nach Zapfung, weil das Ventil direkt schließt. Also im Grunde genauso wie bei den Wohnungsstationen.
Ich kann mir vorstellen, das ist ja speziell jetzt im Sommer eigentlich ein großer Benefit, wenn ich jetzt über die Primärseite eigentlich meine Warmwasserbereitung mache, weil ich ja viel bessere Spreizung schaffe, wie wenn ich jetzt sekundärseitig einen Boiler durchladen muss. Zusätzlich kann ich auch noch durch die primärseitige Einbindung ja auch eine niedrigere Vorlauftemperatur fahren. Ich sage, wenn ich da mit 60 Grad ankomme, kann ich ja noch immer 55-gradiges Warmwasser machen.
Ganz genau. Auch das ist ein Vorteil. Der Wärmeübertrager ist primärseitig eingebunden und entsprechend spart man sich die Kredigkeit über den Wärmeübertrager. Ganz klar. Darüber hinaus ist es auch eben die Einfachheit des Systems, ne? Also ich erlebe es immer wieder, dass ich in Reihenhäuser reinkomme. Da ist vom Versorger vorgegeben, dass wir ein Speicherladesystem einbauen sollen, beziehungsweise der Kunde. Das ist auch ein wunderbares System. Aber am Ende des Tages gehe ich dann durch dieses Reihenhaus und finde eine Dusche oder vielleicht noch eine zweite Dusche und denke mir so, in nahezu jedem Fall wird eine Person gleichzeitig unter einer Dusche stehen. Und für diesen Einsatzfall habe ich dann beim Speicherladesystem einen Speicher im Keller stehen, habe eine Pumpe eingebaut, meistens noch eine Zirkulationspumpe und darüber hinaus einen Schnellantrieb, ein Primärventil, was elektronisch angesteuert wird. Also sehr viel Technik. Ich habe Verluste über den Speicher und all das, damit eine Person am Tag unter der Dusche stehen kann. Also ein bisschen aus meiner Sicht übers Ziel hinausgeschossen. Und das ist halt das Schöne beim Aqualoop 2-System. Wir haben einen trinkbaren Wasserregler, einen Wärmeübertrager und das war es im Grunde schon. Also auch platzmäßig sehen dann die Stationen stehen ganz häufig direkt neben der Küche in Räumlichkeiten, wo Stühle gelagert werden, wo Lebensmittel gelagert werden. Und wenn ich dann einen 100-Liter-Speicher weniger da drin stehen habe, dann habe ich natürlich auch deutlich mehr Platz. Und gerade heute im beengten Wohnraum macht es auf jeden Fall Sinn, auch da auf die Technik, auf die kompaktere Technik zurückzugreifen.
Ja, ich glaube, wenn man das so hört, ist ja der Vergleich mit der Wohnungsstation wirklich gar nicht so weit hergeholt, weil da das gleiche Prinzip ja vorherrscht.
Es ist 1:1 das Gleiche. Ja. Nur eben für einen höheren Nenndruck ausgelegt, für eine höhere Temperatur und entsprechend direkt im Fernwärmesystem angebunden.
Du hast jetzt gesagt, dass eine Person gleichzeitig duschen kann. Was für Schüttleistungen bringt denn so ein Aqualoop 2-System?
Also mit dem Aqualoop 2-System in der Standardvariante können wir in jedem Fall ca. 20 Liter die Minute 50-gradiges Wasser zur Verfügung stellen.
Das würde ja fast ausreichen, wenn man so eine normale kleine Handbrause nimmt, ohne jetzt auf so eine Regendusche zu gehen, dann könnten ja fast zwei Leute gleichzeitig nutzen. Das heißt, da sehe ich jetzt tatsächlich keine große Herausforderung, wenn man sagt, dass dann so ein System ein riesengroßes Speicherladesystem ersetzen soll.
Absolut. Also ich habe es ja gesagt, das System ist bis zu zwei Duschen einsetzbar.
Ja.
Aber die Realität sieht eben anders aus. Also es weiß ich nicht, es kommt fünfmal im Jahr vor, dass wirklich beide Duschen parallel betrieben werden. Und das finde ich halt so ein bisschen den großen Vorteil, die Einfachheit. Wir haben weniger Bauteile, die störanfällig sind. Gerade in der Elektrotechnik, ne, wenn da mal ein Schnellantrieb kaputt geht, hat man gleich einen Serviceeinsatz. Und dieses System ist wirklich sehr wartungsarm und sorgt für einen einfachen Betrieb. Ich habe es gerade jetzt gehabt, ihr redet ja auch immer so gerne über Autos hin und wieder. Bin jetzt auch hin und wieder mit dem Auto unterwegs und jetzt hat es mich wieder erwischt, ein Steinschlag am Sensor für die Parkhilfe. Und jetzt kann ich zwar noch wunderbar manuell einparken. Der kleine Steinchen hat einen Sensor erwischt, aber ja, damit verbunden ist jetzt wieder ein Besuch beim Vertragshändler. Steht an, wieder Zeit. Und wenn ich jetzt ein System auswähle, wo vielleicht ein bisschen weniger Technik drinsteht, dann hat es nun mal auch seine Vorteile.
Da rennst du offene Türen bei uns ein. Wir beide haben ja Fahrzeuge, natürlich hochmodern, wenn es die Firmenfahrzeuge sind, aber ansonsten Autos, die sich gerne auf die Mechanik konzentrieren, weil sie teilweise schon ein bisschen älter sind. Und da ist es durchaus ein Vorteil, neben vielen anderen, zum Beispiel Fahrfreude und so.
Aber man sieht, wie man sich auch gewöhnt an gewisse Sachen, oder? Also wenn man die Sensorik gewohnt ist und dann funktioniert die nicht mehr, ist das natürlich auch wieder dementsprechend mit Vorsicht das Ganze zu genießen, weil man sich ja verlässt, der Parkdistance piepst dann eh und wenn es nicht piepst, auch wieder ungut.
Vor 15 Jahren ging es auch ohne, aber man gewöhnt sich an die Technik und wenn die da mal ausfällt, dann ja, ist man in der Fahrt noch ein bisschen beunruhigter als sonst.
Da hast du recht, da hast du recht. Du Malte, du hast jetzt vorhin gesagt, niedrige Vorlauftemperatur, und dann habe ich auch mal aufgeschnappt, 70-gradige Vorlauftemperatur. Wir kennen ja alle noch die Stationen, die mit Dampf betrieben wurden oder mit 95 Grad. Sind dann diese 70 Grad Vorlauftemperatur, sind es dann diese niedrigen Vorlauftemperaturen aus so einem Wärmenetz, oder geht es dann noch tiefer runter?
Also die Anfragen werden immer niedriger. Also wir erleben es immer wieder, dass wir auch Netze erleben, wo dann eine Vorlauftemperatur von 52 Grad zur Verfügung gestellt werden. Und ja, dann muss man kreativ werden. Also die 52 Grad würden dann vielleicht beim Aqualux 2-System nicht mehr ausreichen. Dann kann man hingehen und sagen, ja, ich schließe die Station so ein und schaue noch, dass ich einen elektrischen Durchlauferhitzer der Sekundärseite installiere. Oder ich gehe hin und sage, ich setze eine Wohnungsstation ein, ich belade einen Puffer, belade den Puffer jetzt, sagen wir mal, mit 55 Grad, und dann schaffe ich es ja durch den Einsatz von Wohnungsstationen vielleicht auch eine Kleinanlage in den Wohnungen zu erzielen. Und dann reichen mir die 55 Grad im Puffer ja auch aus, um dann die Wohnungsstation entsprechend zu versorgen, um dort auch einen bestimmungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Ja. Also das sind die Ideen, die man hat. Entweder man vergrößert den Wärmeübertrager im Durchlaufprinzip, im Aqualux 2-System, um die ja noch eine größere Auskühlung, noch eine größere Erhöhung der Warmwassertemperatur zu erzielen. Oder ich belade einen Puffer und zirkuliere dann quasi auf der Heizungsseite und erziele in den Wohnungen eben eine Kleinanlage.
War jetzt ein gutes Stichwort auch. Du hast am Anfang gesagt, verschiedene Energiequellen, das wird flexibler, das ganze Fernwärmenetz, und jetzt der Pufferspeicher so ein bisschen in die Richtung Mehrfamilienanlagen. Ich habe gerade letzte Woche war ich bei so einer Veranstaltung, Energiecamp heißt das, ist immer bei uns in der Region, und da war auch ein Vortragender, der hat von so einem Reallabor da im niederösterreichischen Peripheriegebiet erzählt, die nutzen tatsächlich das Fernwärmenetz im Sommer als Pufferspeicher. Und bei Stromnetzspitzen, wenn der Strompreis im Negativen ist, fahren die elektrisch entsprechend in das Fernwärmenetz, buffern das hoch und brauchen somit dann den Kessel im Sommer nicht mehr einschalten. Finde ich auch eine sehr clevere Lösung eigentlich. Das wird jetzt gerade getestet, wie das Ganze regeltechnisch ist, wo die Grenzen sind, weil da gerade im Sommer der Betrieb vom Fernwärmenetz für die reine Warmwasserbereitung ja nicht unbedingt sehr effizient ist. Also da wird sich auch in Zukunft für die ganzen, du sagst auch Kraftwärme, also Kopplung, KWK-Anlagen und so weiter, da wird sich auch viel in diese Richtung tun. Und da ist immer ein Speicher, ein Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, ist da, denke ich, immer eine sehr einfache und günstige Möglichkeit, die Energie zu bevorraten, wenn irgendwo gerade zu viel Energie entsteht.
Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal gesprochen über das Thema Sektorenkopplung. Da waren ja einige dieser Punkte genau schon genannt. Wenn ich das jetzt so wahrnehme, gibt es ja zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Einmal mit einem Speicher, einem Speicherladesystem, oder eben dann diese Station. Und die Wahrnehmung von mir ist jetzt gerade in die Richtung, dass es einfach ganz genau zu schauen gilt, was ist jetzt die richtige Anwendung. Wir können mit super einfachen Stationen arbeiten, wie jetzt der Aqualux 2, die der Malte genannt hat. Wir können auch mit Speichersystemen arbeiten. Und je nach Bedarf, je nach Energielage sekundär und primär, wählt man dann die richtige Konstruktionsweise aus. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, genau die Variante ist die beste, sondern ist schon offensichtlich sehr, sehr individuell abhängig. Ne?
Ja, das ist gerade jetzt so ein bisschen das Spannende in der Fernwärme. Also es wird nie den einen Fall geben. Wir schauen uns ja die kommunale Wärmeplanung aktuell in Deutschland an. Jedes Gebiet hat eben seine Potenziale. Und es wird nicht die eine Lösung geben, sondern man muss schauen, was haben wir jetzt hier vor Ort, was haben wir für Möglichkeiten, wie kriegen wir die Wärme erzeugt. Das war ja auch so ein bisschen der Ursprung der Fernwärme. Ne? Wir haben angefangen, Strom zu produzieren, haben gemerkt, oh, da wird es ganz schön warm bei der Stromproduktion. Wir nutzen jetzt die Abwärme quasi bei der Stromerzeugung. Und so werden wir jetzt immer kreativer. Ne? Wir haben ja auch einen schönen Fall, was die Abwärme bei den Supermärkten angeht. Auch da haben wir mit unserer HIU, der Heat Recovery Unit, Möglichkeiten, die Abwärme aus dem Supermarkt auch wieder ins Fernwärmenetz einzuspeisen. Also da haben wir ein großes Portfolio an Möglichkeiten. Und wie du es eben schon gesagt hast, Tobias, es macht immer Sinn, den Einzelfall zu schauen. Ne? Wie sind die Temperaturen? Was macht Sinn? Was haben wir für Möglichkeiten? Und ja, dann kommt es immer darauf an, wie die Gegebenheiten vor Ort eben sind. Bei der, du hattest eben das Speicherladesystem nochmal genannt. Bei dem Einsatz von Pufferspeichern zusammen mit vielleicht einem zentralen Trinkwasserwärmesystem ist es noch ganz schön. Wir werden ja in Mehrfamilienhäusern immer die Zirkulation haben. Und im Zirkulationsbetrieb, sagen wir jetzt nach 55 Grad, haben wir entsprechend eben auch Rücklauftemperaturen zwischen Pufferspeicher und trinkbarem Wasser im Durchflusssystem. Und mit unseren Regelungen haben wir dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind jetzt im Zirkulationsbetrieb, wir speisen jetzt die höheren Rücklauftemperaturen in die Mitte vom Speicher und nutzen sie nochmal, um damit eine Fußbodenheizung die Wärme eben in die Fußbodenheizung zu geben. Und das, sobald wir dann im Trinkwassererwärmungsmodus sind, haben wir wieder niedrige Rücklauftemperaturen und dann speisen wir unsere Rücklauftemperatur in den unteren Bereich des Pufferspeichers. Also das ist eben nochmal ein Vorteil bei der Pufferspeicherung oder bei der Pufferspeicherbeladung, um einfach nochmal vorhandene Energie, wie wir es eben schon gesagt haben, meinetwegen die Abwärme, nochmal wieder verwenden kann.
Ja. Bei dem Prinzip der Wohnungsstation versuchen wir ja das Thema Zirkulation komplett zu vermeiden. Aber auch das ist jetzt wieder genau so ein Ding, dass wir diese Einzelfallbetrachtung machen muss, sehr detailliert. Und diese Sanierung dann in Niedertemperatur, Nah- oder Fernwärmenetzen, ist das ein Thema, was auch in bestehenden Wohnanlagen oder Wohngebieten gemacht wird? Oder bezieht sich das dann eher auf, ich sag mal, Neubausituationen, dass man sagt, dass die sekundärseitige Energie oder den sekundärseitigen Energiebedarf hat man da ein bisschen besser im Blick? Oder geht es auch um die Sanierung und Renovierung?
Also es spielt definitiv auch eine Rolle in der Sanierung und in Bestandsgebäuden. Also das kann man jetzt so nicht ausschließen. Da gibt es dann zum Beispiel Möglichkeiten, wir haben gerade, ihr beide kennt die Story wahrscheinlich auch, in Euwasburg.
Ja.
Hatten wir ja ein schönes Wärmenetz und da ist dann quasi auch aus einem Heizungsbauern Versorger geworden, wenn man so will. Mhm. Und da haben wir die Möglichkeit genutzt oder haben versucht, dem Installateur das Leben einfacher zu machen, indem wir gesagt haben, wir haben jetzt 70 Häuser im Bestand. Installateur, du musst jetzt nicht in jedes Haus gehen und dir anschauen, was für eine Technik du vor Ort hast, sondern wir machen dir jetzt eine Kompaktübergabestation, die ist flexibel in ihrem Anwendungsfall. Die kannst du dir jetzt meinetwegen 60 Mal bestellen. Dann hast du schon mal die Übergabe und dann kannst du vor Ort schauen, wie denn die Gegebenheiten in jedem Haus einzeln aussehen und entsprechend das dann so aufbauen, dass es für jedes einzelne Haus auch passt. Ja. Wenn wir jetzt im Bestand sind, Tobias, dann wird es ja häufig so sein, es gibt ja den einen oder anderen Bürger, der ist schon sehr, sehr weit mit der Wärmewende. Der hat dann Photovoltaik auf dem Dach. Der hat sich echt schon Gedanken gemacht. Und da möchte ich ja auch nicht hingehen und sagen, du, unser Aqualux-2-System im Trinkwasserwärmen und Durchfluss, das ist jetzt die einzige Lösung, die wir haben. Das ist die beste. Die Photovoltaik-Abwärme, die du jetzt vielleicht noch in deinen Speicher packst, brauchst du nicht mehr. Nimm mal jetzt unser Durchflusssystem. Das ist natürlich nicht so. Also ja. Der Kunde bekommt dann entsprechend die passende Lösung, um dann auch weiterhin seine schon vorhandenen erneuerbaren Energien in sein System zu integrieren. Ja.
Du hast da gerade ein ganz, ganz interessantes Projekt angesprochen in Euroersburg. Da haben wir damals ein gutes Video gedreht. Ich glaube, das können wir mal verlinken unten. Genauso wie wir auch mal ein paar Unterlagen zu den Aqualux-2-Systemen verlinken sollten, dass unsere Zuhörer sich das relativ einfach mal zu Gemüte führen können. Und da einen besseren Eindruck bekommen können.
Werde ich mir auch mal anschauen, das Euroersburg kenne ich tatsächlich noch nicht, aber werde ich reingucken. Ich wollte vielleicht auch noch das ein oder andere sagen, speziell im Bestand. Da spricht man ja gleich mal von plus minus 15% an Effizienz, die sich holen lässt, wenn man jetzt zum Beispiel die Heizungspumpen nur tauscht auf neue, auf moderne. Die Aqualux-Stationen, die sind ja auch mit den Pumpen schon ausgerüstet. Wenn der hydraulische Abgleich auch noch erledigt wird, da kann man sicher aus einem Bestandsgebäude auch noch einiges rausholen. Ich bin sogar sehr überzeugt, dass da meistens noch mehr geht wie die 15%.
Ich glaube, dass da ganz wichtig ist, dass man natürlich weiß, mit welchen Lasten wir zu arbeiten haben. Das, wir machen beim hydraulischen Abgleich machen wir eine raumweise Heizlastberechnung. Und bei den Themen, wenn wir dann so Nahwärme- oder Fernwärmenetze einsetzen oder auch eine Wärmepumpe, dann ist es einfach sehr, sehr wichtig zu wissen, welche Energie wir decken müssen. Und wenn man das beherzigt und sich vielleicht auch mal traut, diese Mentalität abzulegen, dass man mit Hosenträger und Gürtel eine zwei- oder dreifache Sicherheit mit einkalkuliert, dann wird so ein System natürlich umso effizienter, je näher wir tatsächlich an der Realität sind.
Definitiv. Also die richtige Auslegung. Nicht überdimensionieren. Ich sage es ja immer wieder. Ich sage es meinen Heizungsbauern, meinen Installateuren, meinen guten Fachplanern, sage ich, bitte nicht den Zuschlag immer, sondern machen wir es knackig, weil wir wissen eh, dass es selten minus 16 Grad hat, mehrere Tage lang. Und da darf ruhig alles mal auf Herz und Nieren getestet werden und laufen. Dafür holen wir uns ordentlich Effizienz im Teillastbetrieb.
Das war bei den letzten Schulungen auch immer wieder Thema, dass dann die Zuhörer die Fragen gestellt haben, welchen Einspareffekt habe ich denn, wenn ich dann an diese Normberechnungen gehe, gegenüber einer Berechnung, die vielleicht einfach mal diese zwei, drei Tage außer Acht lässt, an denen es wirklich diese minus 16 Grad hat. Und das ist schon erstaunlich, welche Energie man sich da sparen kann. Vor allem, man darf ja nicht aus dem Blick verlieren, wenn es dann an diese minus 16 Grad mal für zwei, drei Tage geht, bedeutet es ja nicht, dass wir minus 16 Grad in der Bude haben, sondern dann wird die Wohnung einfach ein, zwei Grad vielleicht weniger stark beheizt werden können. Wenn das aber zugunsten der Energieeffizienz geht und auch zugunsten dessen, dass die Energiekosten, von denen man ja nicht ausgehen kann, dass die extrem fallen in den nächsten Jahren, wenn die Energiekosten gesamtheitlich dann niedriger werden, glaube ich, ist es auch durchaus verständlich, dass das jeder in Kauf nimmt, wenn es an diesen ein, zwei Tagen mal keine 23 Grad, sondern vielleicht bloß 21 Grad wird in der Wohnung, ohne mich jetzt zu stark auf diese konkreten Temperaturen zu stützen. Aber das Energieeinsparpotenzial ist da immens.
Du hast ja gerade gesagt, Gürtel und Hosenträger. Also mir fallen da auch immer wieder noch so Fälle ein, gerade so bei der Auslegung von Trinkwasserwärmen und Durchflusssystem. Da gehen dann häufig auch die Planer ein und sagen, aha, wir schätzen den Bedarf auch mal ein bisschen höher ein. Wir machen das, bieten dem oder geben dem Gebäude mehr Leistung, mehr Bedarf, als eigentlich wirklich dem wahren Bedarf entspricht. Und das hört sich erstmal so an, als wäre man dann auf der sicheren Seite, wenn wir jetzt aber im primärseitig angebundenes Regelventil haben und es wird dann dementsprechend größer dimensioniert als der tatsächliche Bedarf. Also eben größer dimensioniert gegenüber dem tatsächlichen Bedarf, dann führt es eben dazu, dass wir kein sauberes Regelverhalten erzielen an der Stelle. Und die Rückkühlung oder die Auskühlung der Vorlauftemperatur ist dann nicht mehr so effizient und wir kriegen eben dann hohe Rücklauftemperaturen und dann hat man am Ende statt der Sicherheit komplett in die andere Richtung geschossen und hat sich dann da auch aus falschem Ehrgeiz, sag ich mal, ein schlechteres System ins Haus geholt.
Ja, Malte, dann sagen wir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da noch Eindrücke zu vermitteln und auch nochmal die Einfachheit der Einsatzmöglichkeiten und der Produkte zu zeigen. Vielleicht war ja der eine oder andere, der den Podcast hört, auch entsprechend auf der Fernwärmekonferenz anwesend. Und diese Fernwärmekonferenz, die wurde ja auch aufgezeichnet. Die kann man sich auch anhören jederzeit und anschauen. Ich glaube, das war ja ein Bild und Ton. Und ich glaube, das verlinkt man auch mal unten mit rein.
Sehr gut. Malte, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Tobias, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, glaube ich, regnet es jetzt etwas mehr, dass mein Erlkönig dann auch wieder sauber bleibt und ist. Und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder, wenn es wieder ums nächste spannende Thema geht.
So machen wir das. Ich habe eine ganz spannende Frage, die mich eigentlich die ganze Zeit, seit du, Florian, vorhin das Thema Erlkönig mal verwendet hast. Malte, wenn es eine neue Station gibt von Danfoss, die dann irgendwie den Markteintritt ja schaffen muss. Sowas wird ja getestet, klar, im Labor. Dann gibt es wahrscheinlich Feldversuche. Aber sagen wir, in so einem Feldversuch, sind die dann auch so getarnt mit diesen Folien oder kommen die dann schon im endgültigen Design?
Na, wir sind da besonders kreativ. Wir haben da in der Regel pinke Flamingos drauf und rosa Elefanten. Also dass auch keiner ansatzweise darauf kommen könnte, was denn dahinter steckt.
Ich verstehe. Super. Dann danke euch ganz herzlich und wir hören uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao.
Danke. Tschüss.